auch wenn dieses System irgendwann in sich kollabieren würde, trotzdem noch Bauern gebraucht werden.
Ja.
Also, ne, wie die Alten immer sagen, unsere Familie hat Napoleon überlebt, den Kaiser, den Führer und das, was da jetzt ist, das überleben wir auch. Also es ist ja, die wurden ja immer gebraucht, die Bauern, und die waren immer da. Und egal, welches System da gerade war, es ging ja immer irgendwie weiter.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Plan B, dem Podcast für Ideen der modernen Landwirtschaft. Wir sind wieder zu Gast in Rendsburg beim Bauernverband, diesmal nicht in unseren Räumlichkeiten, wo wir sonst immer sitzen, sondern heute dürfen wir mal zu Gast sein in den Räumen des Kreisbauernverbandes Rendsburg. Die haben uns hier freundlicherweise aufgenommen, weil Rendsburg für uns halt immer am zentralsten liegt, dass wir uns hier live und in Farbe treffen können. Und natürlich mit dabei Thilo. Moin Thilo.
Moin Thomas. Ja, heute dürfen wir ja mal oder unterhalten wir uns, glaube ich, mal ausnahmsweise wieder alleine. Haben wir ja lange nicht gemacht. Meistens haben wir ja immer irgendwelche Gäste gehabt oder Messen oder irgendwie Themen, die ganz speziell waren. Aber heute haben wir gesagt, machen wir mal wieder eine Folge untereinander, weil ich glaube, es gibt doch viele aktuelle Themen, die uns als Landwirte betreffen, die natürlich wahrscheinlich geopolitisch oder auch nationalpolitisch, sagen wir mal so, sind. Und ich glaube, da gibt es vieles, was die Landwirtschaft tendiert, worüber man sich, glaube ich, mal unterhalten könnte.
Ja, das Themenfeld ist groß. Hast du schon einen konkreten Punkt, wo wir anfangen sollen?
Naja, konkrete Punkte ist natürlich, sind weite Felder, würde ich sagen.
Ne? Wir waren ja nicht zur Grünen Woche, aber es war die erste Grüne Woche von Minister Rainer, der jetzt seit ungefähr einem Jahr im Amt ist.
Genau. Seit einem Jahr, wenn man im Kalender guckt, ist es ein Jahr. Gefühlt ist passiert für keine Woche, oder?
Also wir sollen doch nicht so negativ sein.
Nein.
Die Stoffstrombilanz wurde abgeschafft.
Ja, das stimmt. Ja.
Und Pflanzenschutz, die Sustainable, wie heißt das Ding? SUR?
Ja, Sustainable Use Regulation oder wie war das?
Nee, ist auch abgesägt worden.
Ja, genau. Also es gibt viele Dinge, die irgendwie verschwinden, die natürlich dem Bürokratieabbau dienlich sind. Ob die einen dann irgendwann vielleicht nochmal wieder einholen, weil irgendjemand sagt, wir brauchen es doch ganz dringend, das müssen wir abwarten. In der Düngeverordnung haben sich ja auch Dinge bewegt, nicht unbedingt auf Bundesebene, ja, aber auf Länderebene. Die Länder sind ja schon dabei, viele Regulationen ein bisschen anzupassen. Ich glaube, es gibt Bundesländer, wo das Ausbringen auf Frost wieder möglich ist.
Tatsächlich sogar die Mehrzahl der Bundesländer.
Genau.
Wobei Ausbringen auf Frost ja nicht ganz richtig ist.
Nein, genau.
Auf angefrorenem Boden.
Also auf Boden, der an dem Tag wieder durchtaucht.
Genau, da werden die Experten noch nicht müde, das zu sagen. Auf durchgefrorenen, wassergesättigten und schneebedeckten Böden ist das Ausbringen von Wirtschaftsdünger verboten. Ausrufezeichen.
Genau, das ist ja auch grundsätzlich richtig, weil man ja natürlich die Nährstoffe an Ort und Stelle haben will und die ja nicht irgendwie in irgendeiner Form abspülen sollen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir natürlich gerade in unseren Regionen, wir sind da ja bei uns im Kreis Plön und Ostholstein besonders von betroffen, brauchen wir einfach auch mal Fenster, wo auf unseren lehmigen Böden das Fahren dann im Frühjahr auch mal etwas leichter möglich ist. Weil wenn wir immer darauf warten sollen, dass der Boden so durchgetrocknet ist, dass wir ohne Strukturschäden fahren, dann kommen wir eigentlich gar nicht auf die Böden rauf.
Also theoretisch jetzt von der Fachlichkeit her, wie es am meisten Sinn macht, ist eigentlich eine Gülleausbringung auf Frost, auf richtigem Frost, ob der Boden jetzt auftaut oder nicht. Er darf natürlich nicht tiefgefroren sein, aber auf Frost immer sinnvoll. Zumindest wenn ich keine Hanglagen habe. Da seid ihr natürlich da bei euch im Osten ein kleines bisschen beeinträchtigt. In Bayern gibt es bestimmt Gegenden, wo die sehr beeinträchtigt sind. Bei uns spielt das im Grunde ja überhaupt gar keine Rolle, weil wo soll das hinlaufen? Ne? Die Flächen sind potteben, da passiert gar nichts. Und wenn ich dann sehe, wie viel Stickstoff austritt oder veratmet wird bei wärmeren Temperaturen und wie viele Strukturschäden ich mache in der Fläche, dann ist eigentlich ein Ausbringen bei Frost fachlich ja das Nonplusultra. Aber das braucht man den Beamten ja nicht erzählen.
Ich glaube, dass bei vielen das Thema Boden noch nicht oder die Bodenstruktur noch nicht so im Fokus ist. Ich glaube, wenn man sich viel mit der Thematik regenerative Landwirtschaft beschäftigt hat, dann weiß man, glaube ich, sehr wohl um die Bedeutung des Bodens und weiß, glaube ich, auch noch mal mehr vielleicht, wie sehr schädlich so Strukturschäden sind und was man damit so anrichtet im Boden. Von daher, ich glaube, dass manchmal der Schaden, den man durch das Ausbringen auf nicht gefrorenen Böden im Boden anrichtet, dass der eigentlich nachhaltig gesehen größer ist als der Schaden, den man macht, wenn man vielleicht auf angefrorenen Boden oder gefrorenen Boden Nährstoffe ausbringt.
Das Problem ist halt, dass immer alle Geschichten vom Worst-Case-Szenario her gedacht werden und dass die jetzt davon oder dass dann bei solchen Gesetzen oder bei solchen Regelungen oder Verordnungen dann davon ausgegangen wird, dass die Gülle auf gefrorenem Boden ausgebracht wird, anschließend gibt es einen Platzregen und alles läuft in die Au. Ist ja, weiß ich nicht. Ich würde schätzen, nicht mal einer von 100 Fällen, wo das tatsächlich so eintreten könnte. Gerade nicht, wenn ich ein bisschen mit Sinn und Verstand dabei arbeite, aber das hat ja so ein bisschen auch mit dieser Vollkasko-Mentalität zu tun, dass man eben alles irgendwo absichern möchte. Nur kommen wir in diesem Thema Bürokratieabbau, wenn wir das immer so weiterdenken, kein Stück weiter. Im Gegenteil, es dreht sich ja immer noch weiter alles zu. Das ist ja egal, ob ich es jetzt bei der Düngeverordnung nehme, die wir jetzt gerade als Beispiel haben, oder ob ich ins Baurecht gehe oder. Es hemmt ja ungemein die Spielräume, die man eigentlich hätte, um sinnvoll arbeiten zu können.
Ja, und es kommt natürlich noch dazu, dass gerne zumindest von Einzelnen die Landwirtschaft immer unter so einen Generalverdacht gestellt wird. Ich weiß gar nicht, welche Zeitung das war. War es der SAZ oder der Kieler Nachrichten? Da wurde das Thema ja behandelt. Das eben, da stand ja auch so drin, auf gefrorenen Böden, wurde dann aber im Text so ein bisschen klargestellt, dass es eben um gefrorene,
aber traumende... Hast du das Bild in dem Artikel gesehen?
Das Bild habe ich gesehen, aber ich habe
auch... Das war mein
Trecker. Ich habe aber auch den Namen Fritz Heidemann gelesen. Ja. Und da kommen bei mir ja, muss ich ganz ehrlich sagen, schon gleich die Nackenhaare hoch, weil da bist du als Landwirt, da kannst du alles richtig machen, du bist trotzdem schuld bei dem Mann. Das ist so und ich meine, beste Beispiel ist, wir haben bei uns ja, habe ich glaube ich hier auch schon mal angesprochen, das Thema, wir haben ja bei uns seit 28 Jahren die Windkraftanlagen stehen. In den 28 Jahren hat sich der Seeadlerbestand von 2 Brutpaaren im Kreis Plön auf 28 Brutpaare im Kreis Plön erholt, während diese Windkraftanlagen da stehen, diese 6 Anlagen und in der Nachbarschaft nochmal 7. Man muss ja auch mal die Frage stellen, wie viele Brutpaare verträgt der Kreis Plön überhaupt? Wie viel Habitat für den Seeadler bietet er überhaupt? Sind wir nicht sowieso schon an einer Obergrenze? Aber Herr Heidemann sagt, nee, die Windkraftanlagen, die könnt ihr nicht repowern, die töten die ganzen Adler. Mhm. So und so geht er auch an landwirtschaftliche Themen ran. Und das hat man in dem Artikel auch wieder gelesen. Also es geht nicht darum, dass das grundsätzlich eine Chance ist und dass man dadurch grundsätzlich viele Dinge auch verbessern kann, sondern es geht darum, dass es vielleicht irgendwann mal theoretisch ein schwarzes Schaf geben könnte. Und deswegen sind eigentlich alle Landwirte von vornherein schon mal schuld und es funktioniert nicht.
Also zur Fachlichkeit dieses Artikels, das Bild, was da reingesetzt worden ist, das ist bei mir gemacht worden, zu einem ganz anderen Thema. Und ich habe gleich gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass der Güllewagen fotografiert wird, weil ich Angst habe, dass dieses Bild dann aus dem Zusammenhang gerissen in irgendeinem anderen Artikel auftaucht. Und 2 Wochen später ist dieses Bild mit dem Originalkennzeichen meines Schleppers in der Zeitung abgedruckt. Auflage 200.000 Stück plus die Online-Ausgabe. Herrlich. Ich hatte richtig, richtig gute Laune, habe in Flensburg angerufen bei der Redakteurin, habe gesagt, hier, was ist das für eine Schweinerei? Ja, dann nehmen wir es jetzt raus. Ich meine, die 200.000 Zeitungen waren gedruckt, ne? Im Online-Artikel wurde das Bild dann gelöscht und ersetzt durch einen Güllewagen mit Prallteller, der Gülle im Schnee ausbringt.
Ja, und deswegen... Und
Landwirte, wie du sagst, zum fachlichen Inhalt dann, Landwirte kam gar nicht zur Sprache, sondern der NABU/Herr Heidemann.
Genau, Herr Heidemann. Und wie gesagt, du hast ja eben deine Ausführungen angefangen mit der Artikel und Fachlichkeit. Und diese beiden Worte in einem Satz, das passt bei dem Artikel nicht. Weil fachlich war der Artikel, das fing schon mit der Überschrift an, hatte ich ja eben schon mal gesagt, der war eine glatte 6.
Ja.
Also eine Vollkatastrophe.
Das hat bei mir dazu geführt, dass wir das Abo jetzt gekündigt haben. Es gibt auch genug andere Zeitungen, wo man sich informieren kann. Das muss man doch nicht da machen. Also ich bin da jetzt dann tatsächlich auch irgendwann mit durch. Das macht keinen Spaß, so zu arbeiten.
Ja, also wie gesagt, um nochmal jetzt auf das Thema zurückzukommen. Ich finde schon, dass man in dem Bereich den Landwirten auch mehr, das haben wir ja gesamtgesellschaftlich, diese Problematik. Ich glaube, man muss denen da auch mehr Eigenverantwortung zutrauen. Man muss eigenverantwortliches Handeln da auch wieder ein Stück weit mehr zulassen. Vielleicht muss man im gleichen Zuge Verstöße noch stärker sanktionieren, um das vielleicht zu vermeiden. Aber wenn man stärkere Sanktionen ankündigt für Fehlverhalten, dann kann man auf der anderen Seite ja doch Chancen auch erreichen, indem man ja einfach wieder mehr Möglichkeiten bekommt, auch Nährstoffe vernünftig auszubringen.
Aber wie kommen wir da hin? Also wenn wir das jetzt auflösen könnten, wie wir da hinkommen, den Menschen mehr Eigenverantwortung zu gönnen oder zu überlassen, dann könnten wir jetzt heute hier die Republik revolutionieren.
Ja, genau. Das ist
wenn
ja
du
unser,
da jetzt einen Masterplan hättest.
Das ist ja unser ganz großes Problem. Ich meine, da kommen wir natürlich jetzt ein bisschen weg von der Thematik Düngung, aber war ja jetzt, wo ich sag mal, unser Einstiegsthema.
Ja, wir können ja dann aber von der Düngung zum Thema Entbürokratisierung, weil dann sind wir ja bei dem Thema.
Genau,
aber das ist ja der magische
entscheidend Begriff, sind wir ja dann eigentlich bei dem Thema, was dieses Land insgesamt lähmt. Dass wir einfach alles meinen, regeln zu müssen, dass wir für alles auf dieser Welt irgendwelche bürokratischen Vorgänge schaffen, die ja uns in unserem Tun, in unserem Schaffen lähmen. Und man muss ja einfach mal ganz klar sagen, dass man mit, ich sag mal, die Wertschöpfung aus Bürokratie, ich sag einfach mal, die ist gleich null. Also Wertschöpfung kommt durch Produktion. Entweder produzieren wir irgendwas auf unserem Land, Lebensmittel, Energie, in den Wäldern wird Bauholz produziert, Brennholz, sonst was. In den Fabriken werden Industriegüter produziert. Das sind Waren, die werden produziert, die kann man auf dem Markt verkaufen. So, und die müssen am Ende diesen ganzen Rattenschwanz, der dahinter läuft, den müssen sie mitbezahlen. Also alles, was da an irgendwelchen Posten geschaffen wird, um wieder irgendwas noch ins letzte Detail zu regeln, müssen die doch mitbezahlen.
Wenn ich dann höre, dass der Bundeskanzler fordert, wir sollen alle mehr arbeiten und weniger Work-Life-Teils oder Freizeit, wie war das der Begriff? Lifestyle-Teilzeit, genau. Das war der Begriff. Aber dann ist dieses Wissen beim Bundeskanzler ja offensichtlich noch nicht angekommen.
Das ist ja das eine, zur aber ich sag mal, allein diese Idee zu sagen, wir sollen jetzt alle mehr arbeiten. Also zum einen steigen, glaube ich, aktuell die Arbeitslosenzahlen. Das heißt, anscheinend wird die Arbeit ja im Moment weniger. Wir haben zwar nach wie vor Fachkräftemangel, also es gibt natürlich irgendwo so Bereiche, wo uns Arbeitskräfte fehlen. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo Arbeitskräfte, ich sag mal, frei werden. Also da wäre vielleicht eher die Frage, wie schaffen wir es, Qualifizierung so, ich sag mal, umzubauen, dass wir vielleicht auch von einem Bereich in andere Bereiche umschichten können. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber mal angenommen, ich arbeite jetzt bei der Müllabfuhr und ich habe keine Ahnung, wie viele Tonnen die am Tag so leer machen. Aber ich sag mal, so ein Müllwerker, der macht da in seinen 8 Stunden Arbeitszeit, macht er irgendwo, ich greife jetzt einfach mal eine Zahl, macht er 300 Tonnen leer. Das heißt, 5 Tage die Woche hat er irgendwie 1500 Tonnen leer gemacht. So können wir ja mal knapp 1600, sagen wir es mal, lässt sich leichter rechnen. Oder 1500. So, und was haben wir denn? 40 Arbeitsstunden haben wir. So, dann soll er eine Stunde mehr machen. Das heißt, er muss ja x Tonnen mehr leer machen. Wo sind die denn, diese Tonnen, die er leer machen muss? Entweder schmeiße ich einen anderen raus, damit der mehr Tonnen eine Stunde lang leer machen kann. Ja, weil da sind nicht mehr Mülltonnen. Was soll der in dieser einen Stunde mehr machen? Soll er einfach langsamer arbeiten, also unproduktiver werden? Einfach mal raushauen und sagen, wir sollen jede eine Stunde am Tag mehr arbeiten. Ja, kann man ja mal machen, aber dafür muss ja auch die Arbeit da sein.
Ja, das war ja genau das, was ich meinte. Man muss das ja eigentlich von der Produktivität her sehen.
Ja.
dann aber ja in der Folge, wenn wir dann sagen, die Produktivität, wir haben dann einmal die Arbeitskräfte, die was Produzierendes machen, also was Produktives, und wir haben die Arbeitskräfte, die dann im nachgelagerten Bereich irgendwo in der Verwaltung rumsitzen.
Ja, man nennt
die ja nicht produktiv sind. Aber wenn wir jetzt die Produktivität steigern wollten, müssten wir die Verwaltung abbauen und diese Arbeitskräfte irgendwo integrieren.
Ja,
das könnte mit der Qualifikation ein ernsthaftes Problem werden, glaube ich.
Genau, wir haben da natürlich ein Problem. Ne? Also wir werden wahrscheinlich auch durch KI, werden bestimmt auch Jobs frei werden.
In der Verwaltung wahrscheinlich als erstes.
Hoffentlich.
Ja, also ich brauche jetzt nicht anfangen, dass bei mir die Tiere gefüttert werden über eine KI. Oder die Kälber enthornt werden oder die gemolken werden über eine KI.
Auch
und deine Gräben baggern sich auch nicht über eine KI aus.
Genau, aber
da sind wir relativ safe, glaube ich.
Auch da nimmt natürlich die Automatisierung zu. Das dürfen wir auch nicht.
Die macht es leichter, aber es wird ja keiner von uns über in dem Bereich. In diesen produktiven Jobs oder auch in den Handwerksjobs wird es ja schwierig, da jetzt irgendeine Arbeitskraft durch KI ersetzen. Die können uns gerade in der Buchhaltung im Büro allerhand abnehmen nachher und vereinfachen. Aber das Dach wird in Zukunft nicht von der KI gedeckt. Und die Installateursarbeiten und Maurerarbeiten werden nicht von der KI ausgeführt. Aber in Verwaltungen, Versicherungen, Banken, da wird das ganz erheblich werden, was da nachher an Arbeitskräften frei wird. Und das wird, glaube ich, noch eine große Herausforderung, die dann irgendwo zu integrieren. Ich weiß nicht, ob ich die alle zum Kühlmelken gebrauchen kann.
Ja, das ist ja das eine. Und das andere sind diese, ich weiß gar nicht mehr, wie es gab ein Wirtschaftswissenschaftler, ich kam nicht mehr auf den Namen, der sprach immer von Bullshit-Jobs. Und das sind ja am Ende diese Jobs, die irgendwo geschaffen werden, ja, um wir irgendwas zu regeln, was eigentlich gar nicht geregelt werden muss.
Zum Selbsterhalt.
Zum Selbsterhalt, genau. Und das müssen wir alles mitbezahlen. Das muss alles über die Produktion mitbezahlt werden. Natürlich wird dann jeder Euro nochmal mehr umgedreht und am Ende kann man sagen, das ist dann, steigert dann wahrscheinlich wieder das Bruttoinlandsprodukt oder irgendwas, weil noch mehr Geld irgendwo hin und her bewegt wird. Aber es ist ja nicht produktiv. Es ist ja nicht, es ist keine Wertschöpfung da in dem Sinne. Und das ist ja, wir brauchen Wertschöpfung.
Wir hatten letzte Woche unseren Kreisbauerntag in Schleswig und hatten da den neuen Staatssekretär aus dem Landwirtschaftsministerium zu Gast hier in Kiel, der jetzt ja, und die haben jetzt, glaube ich, demnächst irgendwie ihre 100 Tage gerade voll und haben ihm dann auch konkrete Vorschläge gemacht, zum Beispiel das Grünlanderhaltungsgesetz, was im Grunde ersatzlos gestrichen werden könnte, weil das über andere Geschichten der Schutz des Grünlandes abgedeckt ist im Endeffekt. Und seine Antwort war ja, also neue Gesetze jetzt, das schaffen wir ja in dieser Legislaturperiode nicht mehr, weil ne, das alte Gesetz muss weg und dann kommt das neue und dann geht es in eine Lesung und die zweite Lesung, bis wir das durch haben. Das ist in einem Jahr unmöglich zu schaffen. Wo wir dann sagen, naja, wir wollen ja nichts Neues, wir wollen ja weg. Aber es wird dann nur so gesehen in der Politik, dass wenn was weg ist, dann müssen wir gucken, was wir dann Neues dafür wieder anschieben. Brauchen wir die Kettensäge, die berühmt-berüchtigte?
Ja, also wir brauchen die Kettensäge. Ich glaube schon, dass wir auch den Piloten Millet dazu brauchen. Darüber kann man diskutieren. Aber grundsätzlich brauchen wir, glaube ich, in einigen Bereichen die Kettensäge. Und ich sage mal, Friedrich Merz ist ja auch mal ein Stück weit so angetreten. Er hat es ja nie so ganz direkt so gesagt. Aber ich sage mal, was bis jetzt passiert ist, reicht ja nicht mal. Er ist ja jetzt
auch nicht so der Millet-Typ.
Nee, und ich sage mal, das, was er bis jetzt gemacht hat, reicht ja eigentlich auch noch nicht mal für Laubsäge, oder?
Ja, aber was hindert ihn? Oder was ist er
ein
Gefangener seiner selbst, ein Gefangener des Koalitionspartners, ja, ein Gefangener der nächsten Wahlen, nur wenn wir so, nächstes Jahr gibt es dann auch wieder irgendwelche Wahlen und irgendjemanden, den man eventuell auf den Schlips tritt. Und
genau, das ist unser ganz großes Problem.
Wenn diese Entbürokratisierungsthemen immer nur so gesehen werden, ja gut, dann nehmen wir das weg, aber dafür brauchen wir dann wieder was Neues. Oder die zuständigen Abteilungsleiter in den Ministerien dann immer nur 10 Gründe anführen, warum genau dieses Gesetz oder diese Verordnung oder dieser Punkt jetzt gerade nicht angefasst werden kann, dann werden wir nie weiterkommen. Und da wird mir dann irgendwo auch ein Stück weit Angst und Bange um die politische Handlungsfähigkeit dieses Landes, weil dann sind wir nicht mehr weit davon entfernt, dass rechte Parteien oder populistische Parteien nachher irgendwo den Ton angeben, weil wir einfach gelähmt sind. Und dann sind diejenigen nämlich die, die dann eventuell doch die Kettensäge in die Hand nehmen und sagen, so, wir sind jetzt gewählt, wir sind angetreten dafür und jetzt macht ihr. Und die hören dann nicht mehr drauf, was die Abteilungsleiter zu sagen haben, sondern die setzen dann eventuell die Kettensäge an. Aber das sind ja nicht um die politischen Strömungen, die man jetzt so nach vorne sieht oder sehen will, vielleicht.
Nee, nicht.
Ohne, dass ich es jetzt unbedingt werten möchte. Es ist halt schwierig irgendwo, oder man kann es ja fast keinem verdenken, der in die Richtung tendiert im Moment, wenn man sieht, wie gelähmt alles irgendwie so ist. Obwohl alle wissen und immer ja wieder beteuern, wie wichtig das ist, dass wir jetzt irgendwie voreinander kommen.
Aber es ist, glaube ich, nicht nur Lähmung. Ich sehe das so, wie du sagst. Ich glaube, das Problem ist nicht unbedingt der Koalitionspartner an sich. Ich glaube eher, dass auch der Koalitionspartner natürlich mit seinen eigenen Themen immer wieder diese Thematik Landtagswahlen vor der Brust hat. Dadurch wird er natürlich in den Verhandlungen vielleicht ein bisschen zum Klotz am Bein, weil man natürlich in den Landtagswahlen versucht, sich wieder mit seinen eigenen Themen zu profilieren und das dann wieder zurückspiegelt auf die Bundesebene. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, dieses Problem, dass wir einfach alle 3 Monate statistisch, glaube ich, oder alle 3,5 Monate haben wir statistisch, glaube ich, eine Landtagswahl. Und ja, das heißt, man kommt ja nicht dazu, einfach mal frei durchzuregieren, weil man immer Angst davor hat, dass man irgendeinen Wähler wieder verprellt in irgendeinem Bundesland und irgendeinen Fehler macht und dann das auf die Füße fällt. Deswegen brauchen wir eigentlich, das wäre natürlich schon mal eine Reform, die man ob mit der Kettensäge oder wie auch immer, nach vorne stellen müsste. Einfach mal, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ganz klar sagen, eventuell verlängert man sogar die Wahlperioden auf 6 Jahre, 8 Jahre und macht dann die Landtagswahlen alle am Block in einem Jahr zur Halbzeit. Wie so eine Art Midterm-Election in den USA, dass man dann so, hat man vielleicht nochmal so einen kleinen Prüfbericht auf der Halbzeit der Bundestagswahlperiode, aber ansonsten hast du dazwischen halt Luft und kannst einfach erstmal frei regieren und musst nicht permanent Angst haben, dass du irgendwo wieder mit irgendwelcher Klientel dich auseinandersetzen musst. Das ist das eine. Aber das andere ist, wenn ich mir die Politik heute angucke, dann frage ich mich eigentlich, was macht Politik eigentlich heute noch, außer TikTok-Videos? Also gefühlt ist es doch so, dass jede Rede, die irgendwo gehalten wird, da muss irgendwo ein Highlight drin sein, was irgendwo bei Insta oder bei TikTok gut läuft. Und alles andere ist doch völlig unwichtig. Und ob man das nachher umsetzt, was da gesagt wird, ganz egal. Aber da muss erstmal irgendwas rausgehauen werden, was hier ordentlich Klickzahlen bringt.
Ich habe lange keine TikTok-Videos mehr gesehen. Tatsächlich. Ja. Also du meinst, dass weniger gearbeitet wird und mehr an der persönlichen Wahrnehmung gefeilt wird, wie man bei der Bevölkerung ankommen möchte. Also die Politiker wollen sich selbst profilieren über Klickzahlen, aber eben nicht über eine Arbeit.
Bestimmt nicht nur, aber ich glaube, das ist heute ein so großer Anteil geworden, dass das auch zu dieser Lähmung beiträgt. Also dass man einfach auch mit solchen Nebenkriegsschauplätzen, die eigentlich in der Politik gar nichts zu suchen haben sollten, sich sehr stark mit beschäftigt. Vielleicht sollten wir nicht nur diskutieren, ob man soziale Medien für unter 16-Jährige, sondern vielleicht auch für Politiker verbietet.
So habe ich das tatsächlich noch nie gesehen, ob das tatsächlich eine Rolle spielt. Das ist für mich ist Social Media immer irgendwo so ein Stück weit eine Werbeplattform, die bespielt werden muss, aber dass das jetzt wirklich die Politik lähmt in dem Fall, kann sein, ich weiß es nicht. Ist bestimmt möglich. Aber angesprochen oder angesetzt wird ja von den Politikern, wenn du sie ansprichst auf dieses Thema Entbürokratisierung, wo sie ja mal alle ganz wahnsinnig viel zu erzählen haben, was sie schon alles gemacht haben. Aber immer wieder dieses, wir haben mal in die Verwaltung reingegeben.
Genau.
Und den Bürokratie, ich glaube, das haben wir auch schon mal hier besprochen, den Bürokratieabbau den Bürokraten überlassen, ist halt irgendwie so unproduktiv wie bloß irgendwas, weil die werden sich ja im Leben nicht selber abschaffen. Also da muss ja tatsächlich eigentlich einer kommen mit der mit oder ohne Kettensäge, aber von oben sagen, so, Leute, das kommt jetzt weg. Und wenn ihr sagen, ja, nee, das ist aber EU-Recht, das ist mir egal, das kommt jetzt weg. Wir kontrollieren das jetzt einfach nicht mehr, fertig.
Genau, die Kettensäge ist halt ein gutes Synonym. Also am Ende ist es der Weg, den wir einschlagen müssen. Es muss nicht die Kettensäge an sich sein, aber ich sag mal, es muss einfach ganz klar gesagt werden, das ist der Weg und den gehen wir jetzt. Und nicht fragen, wie könnte der Weg aussehen und wie könnten wir gehen, weil da wirst du von, wie gesagt, das sind die Leute wollen ja ihre Jobs auch nicht gefährden. Also wer sitzt in irgendeiner Abteilung und sagt, ich bin hier eigentlich über? Keiner.
Nee, nein, nein.
Keiner.
Nein,
nein. Sind alle wichtig.
Ja, und wir haben ja es wird ja immer vom Land auf den Bund, vom Bund wird dann nach Brüssel geguckt und das ist da bei EU-Recht. Aber wir sehen dann ja, wenn wir unsere Marktteilnehmer betrachten, dass ja selbst innerhalb der EU ja keine Gleichheit unter den Wettbewerbern stattfindet, einfach weil andere Länder diese Regelung komplett anders umsetzen oder wegignorieren, als Deutschland das macht. Und selbst wenn Deutschland sagt, okay, wir satteln jetzt nicht nochmal drauf, so wie es ja früher mal gerne gemacht wurde, wenn die Verordnung aus Brüssel kam, dann wurden da nochmal wieder 3, 4, 5 Punkte draufgezogen. Selbst wenn sie sagen, das wollen sie nicht machen, selbst wenn sie es 1-1 umsetzen, sagen die Spanier dann, ach, wenn wir bloß die Hälfte umsetzen, ist ja auch schon viel gewonnen. Oder die Italiener agieren ja auch immer gerne mal so. Und das sind unsere Wettbewerber am Markt. Also es wird dann immer viel nach, jetzt gerade im Zuge von Mercosur nach Südamerika geguckt und gesagt, oh, die machen unseren Markt kaputt, so weit brauchen wir gar nicht gehen. Wir haben Wettbewerber in der EU, mit denen wir nicht mithalten können, einfach weil die Länder komplett anders durchregieren als die Deutschen.
Ja, genau. Gibt aber auch Länder, auch in der EU, die natürlich auch teilweise schärfer agieren. Also ich weiß, dass zum Beispiel in England im Bereich Hähnchenmast, dass du da 3 Kilo weniger auf dem Quadratmeter halten darfst als nicht in Deutschland. Nicht mehr EU, ich weiß, aber Europa war ja auch mal EU. Also selbst in einem Nicht-EU-Land sind die Standards da schärfer als bei uns. Ich sage mal, man kann das ja auch als Chance sehen. Ich sag mal, nochmal 3 Kilo auf einen Quadratmeter weniger bedeutet ja noch mehr Knappheit. Das heißt, wir brauchen theoretisch für dieselbe Menge mehr Ställe. Kann auch positiv, jetzt ist jetzt ein Beispiel, ist nur ein kleiner Bereich. Es gibt auch ganz andere Bereiche, wo das nicht solche Auswirkungen haben kann. Aber es kann ja auch, solche Sachen können ja auch eine Chance sein. Ich will es jetzt gar nicht unbedingt, ich weiß, was du meinst und ich weiß auch um die Probleme. Wir haben ein föderales System, aber wir haben natürlich in diesem föderalen System große Schwankungen. Und damit haben wir angefangen. Wir haben mit der Düngeverordnung angefangen und wir haben gesagt, es gibt Bundesländer, die das Güllefahren auf antauenden Böden oder durchtauenden Böden erlauben. Und es gibt andere Bundesländer, die es nicht tun. So, und da sehen wir ja, dass selbst innerhalb unseres Landes, also innerhalb von Deutschland, in diesem föderalen System dann nach unten die Interpretation auf einmal auseinanderläuft. Das haben wir ja nicht nur auf EU-Ebene, sondern das haben wir ja auch weiter runter nachher. Ne?
Ja.
Also von daher ist immer die Frage, ne? Man kann auch lange darüber diskutieren, ist so ein föderales System gut oder nicht? Ich weiß das nicht.
Aber das könnten wir dann auch weiterspielen, dann wieder auf die EU-Ebene. Und
eins ist sicher, ich glaube, wenn wir in dieser multipolaren Welt, so wie sie sich im Moment aktuell verändert, wenn wir da noch eine Rolle spielen wollen, dann werden wir das nur als EU tun.
Das ist
ich glaube, die Einzelstaatlichkeit
ziemlich unbestritten, aber dann müssen wir als EU uns auch so ehrlich machen und sagen, okay, dann auch die gleichen Standards innerhalb der EU. Weil es ist schon frustrierend, wenn du dann als Rinderhalter siehst, wie in anderen EU-Ländern agiert wird oder auch als Sonderkulturen-Farmer siehst, wo der Mindestlohn zum Beispiel in Spanien oder Portugal liegt und wo er hier ist. Das passt ja alles nicht zusammen, aber das kriegst du ja auf EU-Ebene. Ich sehe nicht, dass das aufgelöst werden kann. Genauso wenig, wie ich sehe, dass das föderale System hier irgendwie. Also es ist ja so viel, ich will jetzt nicht negativ, doch, es ist negativ. Wenn man so wenig Ausblick hat oder Aussicht auf Veränderungen auf der politischen Ebene, das ist schon ein Stück weit frustrierend. Was mich dann immer wieder, auch wenn dieses System irgendwo hält, ist, dass
in sich kollabieren würde, dass
trotzdem noch Bauern gebraucht werden.
Ja.
Also, ne, wie die Alten immer sagen, unsere Familie hat Napoleon überlebt, den Kaiser, den Führer und das, was da jetzt ist, das überleben wir auch. Also, es ist ja, die wurden ja immer gebraucht, die Bauern, und die waren immer da. Und egal, welches System da gerade war, es ging ja immer irgendwie weiter. Das hält einen dann wieder irgendwo ein Stück weit oben auf.
Das wird auch weitergehen, da bin ich mir auch ganz sicher. Und ich bin auch in keinster Weise also negativ. Ne? Also nee. Ich bin da eher positiv. Also man muss immer aus dem, so wie es ist, muss man irgendwie für sich das Beste machen. Und muss da seinen Weg finden. Das war, glaube ich, in den Kinderbüchern von meinen Kindern immer bei Peter Hase. Die haben immer früher Peter Hase gelesen. Und er hat auch immer gesagt, jeder muss da so seinen eigenen Weg finden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man selber einfach mit seinem Betrieb, wir sind natürlich auch alle sehr individuell, aber ich glaube, wir müssen da auch jeder für uns immer so den richtigen Weg für die richtige Situation finden. Das ist natürlich ist ganz wichtig. Und wenn man dazu in der Lage ist und ich sag mal, diese Herausforderung annimmt, ich glaube, dann kann man auch mit einem gewissen positiven Gefühl schon in die Zukunft gucken, weil wir es bis jetzt irgendwie eigentlich ja immer irgendwie geschafft haben. Und ich hoffe nicht, dass die Realität uns da eines Besseren belehrt. Von daher sehe ich das ja schon relativ positiv. Aber ich glaube trotzdem, dass dieses föderale System an sich eigentlich richtig ist. Weil ich glaube, dass man damit schon Dinge auf eine breite Basis stellen kann, von oben nach unten, von unten nach oben. Das macht schon Sinn. Nur, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit Brüssel oft zu weit links liegen lassen und einfach immer gedacht, naja, komm, was die da machen, ne, das ist irgendwie so ein anderes Universum oder eine andere Sphäre. Und am Ende haben die Parteien auch oft ungeliebte Politiker, wie hieß er denn noch, von der FDP, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber die wurden dann ja auch gerne mal nach Brüssel abgeschoben. Wenn man die hier in der Bundespolitik nicht mehr haben wollte, dann wurden die nach Brüssel weggelobt.
Und das zieht sich bis in die höchsten Ebenen in der EU.
Genau, so und deswegen, ja, und dann darf man sich heute aber auch nicht wundern, wenn da nur Blödsinn bei rauskommt. Also nee. Normalerweise hätte man ja immer die Besten nach Brüssel schicken müssen. Hat man ja nicht getan.
Das ist richtig. Nein, ich meine, dieses föderale System gibt natürlich auch eine ganze Menge Identität, ne? Also ich sag mal, wir sehen uns ja in erster Linie als Schleswig-Holsteiner und die Bayern sind halt auch ein Völkchen für sich und die Franzosen sowieso auf EU-Ebene dann das Ganze wieder. Also ich glaube, das abzuschaffen und diesen großen Begriff so der Vereinigten Staaten von Europa im Sinne der Vereinigten Staaten von Amerika zu denken, glaube ich, wäre ein riesengroßer Fehler. Weil diese Gleichschaltung kriegst du in Europa gar nicht hin. Dafür sind die Völker und die Regionen einfach viel zu unterschiedlich. Aber diese Überregulierung muss halt irgendwie mal weg. Aber ich sehe es halt nicht. Aber wie du sagst, letztendlich muss man dann vielleicht auch irgendwann mal sagen, ja, okay, lass sie machen und wir agieren im Rahmen unserer Möglichkeiten und wir produzieren Lebensmittel und die werden immer gebraucht werden und da müssen wir jetzt irgendwie durch.
Genau, das andere, ich sag mal, der Vergleich mit Amerika, das wäre dann, wenn man in die Richtung wollte, das wäre ja quasi fast so ein bisschen so eine Gleichschaltung, wo man dann auch eine kulturelle Identität, die ja da ist heute in den Ländern und auch nach unten in den Bundesländern, die würde man damit ja vollkommen aufgeben. Und das ist ja eigentlich der Vorteil an dem System, dass man halt diese kulturelle Identität der Länder, die sich natürlich auch permanent verändert, die sich natürlich auch durch dieses föderale System verändert, aber die kann man damit am Leben erhalten und jedes Land hat so sein eigenen Stolz, seine eigene Identität halt. Ne? Und das ist ja das, was es so spannend und so schön macht.
Wenn wir jetzt mal dann auf unsere Urproduktion gehen, wenn wir sagen, die Politik retten wir nicht, dann müssen wir produzieren, also an den Markt. Stichwort Mercosur. Das Ding ist jetzt ja eigentlich beschlossen, wobei es dann ja doch wieder vom EU-Parlament erstmal einkassiert wurde. Zur weiteren Prüfung, aber ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, wird Mercosur oder kann Mercosur theoretisch jetzt schon angewendet werden und könnte dann abgesägt werden, wenn das EU-Verfassungsgericht das Ding dann einkassiert oder für nicht rechtsmäßig hält. Wie ist deine Meinung denn zum Freihandel mit Südamerika? Ist das der Untergang unserer Landwirtschaft oder ist es vielleicht eher eine Chance?
Ich finde, dass solche Themen ja immer irgendwie zwei Gesichter oder so eine Medaille zwei Seiten hat. Ich glaube, es gibt da riesen Chancen, aber es gibt auch große Gefahren. Ich sag mal, wir haben ja auch jetzt schon die Standards angesprochen, die wir hier in der EU haben. Das ist natürlich immer das Risiko, dass durch Freihandel mit Produkten aus diesen Freihandelszonen, aus den dazukommenden, sag ich mal, Handelspartnern, dass natürlich diese Standards hier unterlaufen werden. Und wir wissen ja gerade, dass im Bereich Pflanzenschutz ja auch viele Stoffe oder auch viele Mittel, die hier inzwischen sowohl in Deutschland wie aber auch in der EU verboten sind, dass die natürlich zum Beispiel in Südamerika teilweise noch erlaubt sind und auch angewendet werden. Und wir verbieten die ja nicht aus Jux und Dollerei, und um die Bauern zu ärgern, sondern natürlich, um am Ende des Tages den Verbraucher zu schützen. So, und damit holen wir uns natürlich auch wieder ein Stück weit eine Gefährdung für die Verbraucher rein. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Das finde ich, ist eine ganz große Gefahr, die durch sowas entstehen kann. Auf der anderen Seite geht es, glaube ich, ich sprach es ja vorhin schon mal an, multipolare Weltordnung, Neuordnung der Märkte, Neuordnung der Handelsbeziehungen, die Frage, was ist eigentlich im Moment so die politische Vorgehensweise, reden wir heute schon wieder über Imperialismus oder Kolonialismus, wenn ich mir überlege, dass Trump da Venezuela mal eben überfällt und da mal einen Regierungschef austauscht oder wegnimmt. dann hat das ja schon deutlich imperialistische Züge und ist ja fast so eine Art moderner Kolonialismus. Da ist natürlich so eine große Freihandelszone schon auch irgendwo ein Gegengewicht, was man auch als Gegengewicht zu dieser ganzen Zollpolitik der USA vielleicht sehen kann, dass man eben andere Märkte erschließt, um eben auch aus diesem unabhängig zu werden von diesem Zollwichtel, der da alle fünf Minuten sich was Neues ausdenkt. Also wie gesagt, ich glaube, für die Wirtschaft an sich kann es eine Chance sein. Für die Verbraucher kann es auch ein Stück weit, zumindest was so Lebensmittelunbedenklichkeiten angeht, eine Gefahr sein. Die Frage ist, wie sieht das in solchen Ländern oder in den Regionen nachher mit Umweltstandards aus? Wie sieht das da aus mit Klimaschutz, mit den Anforderungen, die wir hier erfüllen oder erfüllen wollen, die wir hier leisten und die da geleistet werden? Leistet man da Dingen Vorschub, den man nicht unbedingt Vorschub leisten will? Das sind natürlich alles so Fragen, die muss man, glaube ich, mitdenken. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, es hat eine große Chance, aber es birgt auch Risiken.
Nun, du sprachst gerade unsere Standards an, die ja mit denen in Südamerika nicht so wahnsinnig gut vergleichbar sind. Aber könnte man das eventuell auch als Chance sehen? Also jetzt nicht unsere Produkte auf den südamerikanischen Markt zu bringen, weil ich glaube, für diese richtig hochpreisigen Produkte, die wir zum Teil hier in Europa oder in Deutschland herstellen, glaube ich, ist da drüben gar nicht der Markt da. Aber könnte man das eventuell auch als Chance sehen, hier Argumente vorzubringen, um unsere Standards ein Stück weit zurückzudrehen, um ein anderes Bild auf den Faktor Ernährungssicherheit eventuell zu bringen? Du sprachst die gesundheitlichen Risiken von Pflanzenschutzmitteln an. Die Zulassung ist ja dermaßen aufwendig in Deutschland, Pflanzenschutzmittel und neue Wirkstoffe zuzulassen. Und es ist ja nun mal so, dass ich immer mit Pflanzenschutzmitteln, mit chemischem Pflanzenschutz, ich greife nun mal ein in den Haushalt der Pflanze oder in das Leben der Pflanze. Und komplett ohne Nebenwirkung, ja, dann bin ich nachher dabei, dass ich nur noch Brennnesseljauche irgendwo ausbringe. Und ob das dann für die Ernährungssouveränität und Sicherheit in Europa jetzt so zielführend ist, weiß ich nicht. Aber dadurch, dass wir uns jetzt eben direkt im Markt stellen müssen mit den Südamerikanern, die ja ganz andere Wirkstoffe anwenden als wir. Ich will das gar nicht schönreden, was in Südamerika wieder gearbeitet wird. Aber ein Stück weit könnte man jetzt ja auch so argumentieren, dass man sagt, okay, ihr gebt unsere Landwirtschaft diesen Marktpreis, dann müssen wir aber auch ein Stück weit über Standards sprechen, um da dann mithalten zu können, um auch hier dann nach oder langfristig die Ernährungssouveränität dann zu sichern, dann müssen wir auch irgendwo von den Standards runter.
Das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, DDT ist zum Beispiel ist ja ein Mittel, was hier so seit Mitte der 70er Jahre schon verboten ist und was ja weltweit nach wie vor nicht komplett verboten ist. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Bereichen Südamerikas das noch erlaubt ist oder nicht. Ich möchte aber nicht, dass die Standards bei uns so runtergefahren sind, verstehe mich jetzt nicht falsch, runtergefahren werden, dass wir hier wieder DDT anwenden können. Was wir aber auf der anderen Seite auch nicht, was wir auch nicht machen dürfen, natürlich sind das ein bisschen Extrembeispiele, aber was wir auch nicht machen dürfen, ist zu meinen, nur weil wir hier DDT verboten haben, muss es auf der ganzen Welt verboten werden, weil ich sage mal, es gibt zum Beispiel Länder, das ist jetzt nicht Südamerika, aber es gibt Länder in Afrika, wo DDT eingesetzt wird, um die Malariamücke zu bekämpfen. So, und wenn deine Lebenserwartung in Afrika durch das Bekämpfen der Malariamücke mit DDT von 30 Jahren auf 35 oder 40 Jahre steigt, dann ist es ganz schön dekadent, wenn wir uns hier hinsetzen und sagen, nee, aber das Zeug wird verboten und du lebst weiterhin nur 30 Jahre. Oder Gentechnik ist da auch so ein Thema. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel in Südostasien gibt es eine sehr hohe Erblindungsrate durch Vitamin B12-Mangel. Sondern es gibt gentechnisch veränderten Reis und Reis ist da ja in vielen Bereichen Hauptnahrungsmittel, gibt gentechnisch veränderten Reis, der eben extrem viel Vitamin B12 hat, was eben dieser Erblindung entgegenwirkt. Und dass wir uns heute hier hinstellen und sagen, nee, aber wir wollen nicht, dass ihr gentechnisch veränderte Dinge da einsetzt, auch das ist dekadent. Das funktioniert nicht. Das können wir nicht machen. Ich kann verstehen, warum man gentechnisch veränderte Dinge nicht einsetzen will. Ich finde das auch doof und ich bin auch froh, wenn wir es nicht machen müssen und bin auch einig dafür, dass wir es vielleicht hier grundsätzlich nicht machen. Aber ich finde nicht, dass man über andere in so einer Art Gutsherrenmanier da bestimmen darf. Also Es ist halt schwierig zu sagen, das ist eine Chance, Standards wieder runterzudrehen oder auf der anderen Seite eine Chance, vielleicht auch woanders Standards in eine Richtung zu bringen, die unsere Verbraucher auch vernünftig schützt. Ist ein ganz schwieriges Thema. Es ist halt mega komplex.
Ja, aber wir werden ja nicht aufgrund unserer Forderung, dass wir jetzt sagen, so müsst ihr arbeiten, da werden sich ja die Landwirte oder auch die Politiker in Südamerika wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig viel von beeindrucken lassen, vermute ich mal. Deswegen wäre wahrscheinlich ja eher die Chance zu sagen, okay, wenn wir jetzt an diesem Markt damit agieren müssen, dass wir, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht zurück in die 70er mit unseren Standards, aber ein Stück weit ein anderer Blick auf die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und weg von dieser Vollkasko-Mentalität, dass man sagt, sobald irgendwo ein geringes Risiko ist, weil diese Pflanze oder dieses Mittel nun mal in den Haushalt der Pflanze eingreift oder ein Unkraut rausnimmt oder ein Insekt rausnimmt, dann habe ich eine Beeinflussung der Natur, habe ich ja nun mal bei chemischen Pflanzenschutzmitteln und damit kann ich dieses Mittel nicht mehr zulassen. Das steht so in den Regeln der deutschen Pflanzenschutzzulassung. Wenn das Risiko oder wenn ein Risiko für Menschen besteht oder für die Natur, dann wird das Mittel nicht zugelassen. Und ein Risiko für die Natur habe ich nun mal, weil ich ja immer irgendwas Natürliches in meiner Kulturpflanze beseitigen, behandeln, wie auch immer will. Und darauf einen anderen Blick alleine schon zu kriegen, dafür wäre das ja eventuell auch eine Chance, dass man, oder ein Argument, dass man sagen könnte, wir sollen uns diesem Markt stellen. Also geht an diese Geschichten auch mal ran und tut jetzt auch mal was uns vielleicht als Landwirte hier in Deutschland das Leben ein bisschen leichter macht.
Ja, sehe ich auch so. Also da kann ich dir auch zu 100% folgen. Das unterstütze ich auch. Also finde ich genau richtig. Also was ich aber auch zum Beispiel, Thema Mindestlohn ging mir gerade nochmal so durch den Kopf. Das ist natürlich auch was wir eben ja auch schon innerhalb der EU angesprochen haben, was natürlich aber gerade im Mercosur-Raum wahrscheinlich nochmal eine Nummer extremer ist. Sind aber natürlich auch schwierige Themen. Also der Mindestlohn ist ja, ich sag mal grundsätzlich, ist das ja nicht irgendwas, was man einfach so aus Spaß macht, sondern man sagt ja, man will, dass die Menschen, ich sage jetzt erstmal hier in Deutschland, einen vernünftigen Lohn gezahlt kriegen, mit dem sie sich einen Lebensstandard in dem Markt oder in diesem gesamten Wirtschaftssystem, wie wir es heute in Deutschland haben, wo sie sich einen vernünftigen Lebensstandard mit diesem Mindestlohn auch noch oder einen Grundlebensstandard leisten können. Das kannst du natürlich heute wahrscheinlich nicht mehr, wenn du deutlich unter diesen Mindestlohn gehst. Aber wir brauchen eigentlich Arbeitskräfte, die unterhalb dieses Mindestlohns bezahlt werden, um konkurrenzfähig zu bleiben. Also das verstehe ich schon. Aber es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ne?
Sind denn aber die Arbeitskräfte, die in diesem Sektor arbeiten, wo wir wirklich auf diesen oder wo dieser Mindestlohn als Hindernis im Raum steht, sind das die Arbeitskräfte, die jetzt hier in Deutschland eine Teilhabe an der Gesellschaft haben müssen oder wollen?
Genau, das ist die ganz entscheidende Frage. Die Frage ist halt, in der Diskussion wird ja oft der Mindestlohn an sich in Frage gestellt. Also weil es ja immer heißt, der Mindestlohn ist das, was uns, ich sag mal, hemmt. Und ich glaube, wir müssen da eine andere Richtung überlegen. Also ich glaube nicht, dass wir den Mindestlohn für Arbeitskräfte, ich sag mal, mit dauerhaftem Wohnsitz in Deutschland in irgendeiner Form aufheben sollten.
Das sind ja die hier Teilhabe haben sollen, die genau, einen dauerhaften Wohnsitz
genau,
haben.
Aber wenn jemand für so wie wir es ja früher schon gekannt haben, ich habe als Kind, haben wir irgendwie bei meinem Großvater, der hat er nicht mehr, der lebt sowieso nicht mehr, aber das gibt es auch nicht mehr, ein Weingut in Eltville am Rhein. Und ja, da sind wir als Kinder mal in Herbstferien gewesen und da kamen massig Türken und Italiener nur für diese Weinlese. So, die waren dann da irgendwie, waren die, weiß ich nicht, 8 Wochen oder so zu der Jahreszeit, waren die dann in Deutschland, haben hier gutes Geld verdient für deren Verhältnisse und waren dann auch wieder weg. So, und heute sind es wahrscheinlich eher Rumänen und Bulgaren oder irgendwie so aus der Region Arbeitskräfte, die dann vielleicht saisonal mal für 4, 6, 8 Wochen herkommen. Und ich finde, da darf man sich nicht an unserem Mindestlohnniveau orientieren, sondern da müsste man sich theoretisch an dem Mindestlohnniveau in Bulgarien oder in Rumänien orientieren, wenn es denn da eins gibt.
Ja, ich glaube, das liegt irgendwo bei 1,50 Euro oder so in Rumänien. Da habe ich mal irgendwo
gelesen. Genau, so. Und dann wären wir ja in einem Bereich, selbst wenn wir die heute mit 9 Euro, was ja gang und gäbe wäre, wahrscheinlich bei Erdbeerpflückern, sage ich jetzt einfach mal, oder bei jemandem, der Spargel stechen
will. Das ist ja auch immer das Argument aus diesen Branchen, dass das ja auch diese 9 Euro oder 10 Euro für die wahnsinnig viel Geld sind in ihrer Heimat.
Genau. Und deswegen müssten wir vielleicht den Mindestlohn, wir müssen ihn nicht abschaffen, sondern wir müssen ihn nur dahingehend reformieren, dass Saisonarbeitskräfte, die am Ende hier arbeiten, um das Geld mit nach Hause zu nehmen, also in ihr Land, dass die am Ende, ich sag mal, dass deren Lohn sich eher an einem Lohnniveau in deren Heimatland, ich sage jetzt einfach mal Lohnniveau,
oder einfach frei verhandelbar ist.
Und natürlich kann man sagen, vielleicht muss es auch da nach unten irgendwo eine Grenze geben, dass da keiner sagt, ja, du hast hier Kost und Logis und reich, wenn du 1 Euro die Stunde kriegst, der 1-Euro-Jobber. Das wollen wir natürlich nicht, aber grundsätzlich glaube ich, dass das frei verhandelbar sein müsste, beziehungsweise sich an irgendwas anderem orientieren muss, aber nicht an dem, was wir an Mindestlohn zahlen. Weil das hat nichts mit der Realität bei denen zu Hause zu tun.
Letzten Endes konkurrieren wir ja gerade im Bereich Bärenfrüchte. Wenn wir nach Spanien gucken, da kommen Arbeitskräfte aus Marokko. Ich habe mal irgendwo gehört, die arbeiten für 5 bis 10 Euro am Tag. Mhm. Und dann kommen wir mit 14,50 Euro oder 15 Euro, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt liegen. Nee, 14 Euro. Mindestlohn. Das ist ja, und das ist innerhalb der EU. Ne, da sind wir noch gar nicht bei Mercosur oder dem neuen indischen Freihandelsabkommen, was jetzt ja irgendwo im Raum steht. Das ist nur EU. Das ist der direkte Wettbewerb innerhalb dieser Gemeinschaft, des gemeinsamen Marktes, mit dem wir da konkurrieren müssen. Das ist ja gar nicht leistbar im Grunde.
Und ich finde, es ist so leichter anzusetzen. Ich meine, das ist jetzt ja nicht so, dass es ein riesen Hexenwerk ist und irgendwas ist, was mega kompliziert ist, sondern ganz klar einfach sagen, dass Saisonarbeitskräfte, die aus dem Ausland kommen, dass die hier auch zu einem anderen Lohn beschäftigt werden können.
Und dann kommt der Handel ins Spiel und sagt, die deutschen Erdbeeren kosten wegen dem Mindestlohn jetzt so und so viel, aber aus Spanien kriege ich sie für einen halben Kurs und dann ist die deutsche Erdbeere kaputt. Weil der Handel so viel Macht hat, dass er das einfach mal machen kann und weil, wissen wir auch vom Butterpreis, wenn es ums Geld geht, hört die Freundschaft irgendwo auf.
Genau.
Und dann hören sind die Bekenntnisse für den heimischen Markt oder für die heimische Produktion dann nur noch Lippenbekenntnisse, die dann, wenn es ums Geld geht oder wenn es wirklich zum Schwur kommt, im Grunde eigentlich das Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt sind.
Und man muss dazu sagen, und es funktioniert. Weil ich glaube, dass das vor 20 Jahren noch gar nicht unbedingt so funktioniert hätte, weil da war die Preisdifferenz nicht so groß zwischen der spanischen oder deutschen Erdbeere, dass man umgestiegen ist auf die spanische Erdbeere, weil sie eben, ich sag mal, der Korb irgendwie 50 Cent weniger gekostet hat. Aber heute ist sowieso aufgrund der allgemeinen Inflation, der Preissteigerung, der schwierigen Arbeitssituation und so weiter und so fort, ist es, glaube ich, für viele Menschen sowieso schon schwieriger, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und deswegen ist, ich sag mal, für den Kunden der Weg auf die günstigere Ware oder der Umschwung auf die günstige Ware heute schon deutlich mehr eine Option, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Und ich glaube, die Preisdifferenz zwischen der spanischen Erdbeere und der deutschen ist inzwischen auch so gewaltig, dass es sich einfach auch mal richtig bemerkbar macht.
Ich habe tatsächlich gar keine Ahnung, wie groß die Differenz ist bei den Erdbeeren.
Auf Heller und Pfennig weiß ich es jetzt auch nicht, aber ich weiß so aus dem letzten Jahr, dass das schon gewaltig ist. Wenn du jetzt zum Beispiel beim Kolonialwarenhändler, dem Edeka, wenn du da mal so geguckt hast, was da Erdbeeren kosteten, so in der frische Theke, das war ja meistens Ware, die irgendwo aus Italien, Spanien oder irgendwie so Portugal kam, dann waren das schon deutliche Preisunterschiede zu dem, was so für Erdbeeren regional auf dem Wochenmarkt zum Beispiel aufgerufen wird. Natürlich ist sowieso immer zwischen Wochenmarkt und Großhandel oder Einzelhandel immer noch eine Preisspanne, aber das war schon sehr, sehr deutlich.
Komme ich nochmal zurück zur Milch bzw. zur Butter. Im Moment ist ja doch wieder viel Diskussion, dass man die Einzelhändler da irgendwie so ein bisschen in die Pflicht nehmen möchte, ja, fairere Preise zu bezahlen oder ja, nicht unter Einstand. Oder es gibt ja die verschiedensten Modelle, wo man da rangehen will. Glaubst du, das hat Zweck? Du hast ja auch schon mit vielen Einzelhändlern so zu tun gehabt in verschiedenen politischen Gesprächen und Formaten, wo es dann zu Diskussionen kam. Glaubst du, es hat wirklich Zweck, dass man die Politiker, die Wirtschaft da in die Pflicht nimmt und sagt, Leute, behandelt unsere heimischen Bauern mal ein Stück weit besser, dass die da, lassen die sich davon beeindrucken?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, finde ich. Also ich habe ja tatsächlich lange mit im Agrardialog gesessen und habe die auch alle erlebt. Am Ende sind es natürlich Kaufleute, das ist deren Job. Und was die natürlich machen, ist am Ende den Gewinn für ihre Aktionäre, whatever, die nachher im Hintergrund sitzen haben, zu optimieren. Und das ist deren Job, das machen die. Alles andere ist natürlich immer nur irgendwo ein Appell ans Gewissen, ist immer so ein bisschen ja, der Fingerzeig, vielleicht darauf aufmerksam zu machen, dass wir eine heimische Landwirtschaft brauchen. Das war ja so, dass, ich sag mal, so im Zuge dieser ganzen Agrardialogsverhandlungen damals ja so die erste Corona-Welle kam, wo Landwirtschaft auf einmal systemrelevant war. Erinnern wir uns, glaube ich, noch alle an Julia Klöckner, wie es ja einmal rausgerutscht ist, sagen wir es mal so. Danach hat man das ja relativ schnell wieder vergessen. Aber wir haben ja dann doch irgendwie gemerkt, auch im Ukraine-Krieg, was so Abhängigkeiten bedeuten. Und das sind natürlich immer Dinge, auf die man immer mal wieder hinweist in solchen Verhandlungen. Einfach zu sagen, Mensch, Landwirtschaft, ihr gefährdet die heimische Landwirtschaft. Also es darf nicht dazu führen, dass wir Landwirtschaft hier am Ende abschaffen, weil wenn wir abhängig werden von Nahrungsmittelimporten, sind wir irgendwann die Letzten auf der Liste. Und dann können wir froh sein, wenn wir vielleicht nochmal irgendwas abkriegen. Das ist natürlich mit einer eigenen Produktion nicht so. Aber da so richtig Einfluss nehmen, ist halt schwierig. Ne? Das ist schwierig.
Wir haben es ja bei der Milch jetzt ganz, das war ja wirklich ein eindrucksvolles Paradebeispiel für die Macht des Handels. Die Zahlen sind hier im Haus in Rendsburg auch mal aufgearbeitet worden. Der Milchpreisverlust, der geht ungefähr zur Hälfte auf das tatsächliche Angebot an Milch und zur anderen Hälfte auf den Butterpreis. Wir sehen es im europäischen Ausland, die liegen alle irgendwo 10, 15 Cent über unserem Milchpreis und nur in Deutschland ist er so abgeschmiert, weil die, was haben wir, 4, 5 Lebensmitteleinzelhändler, weil die sich untereinander einig waren, dass Butter jetzt nur noch 99 Cent kosten darf. Und wenn ich 4 Einzelhändler gegen, ich weiß nicht, wie viele wir jetzt haben, 75.000 Milchbauern in Deutschland ungefähr, meine ich so über den dicken Daumen, rechne, dann hat das ja mit Chancengleichheit und mit Verhandeln auf Augenhöhe nicht so wirklich was zu tun. Und wenn die Bauern dann fordern, wir wollen jetzt zum Beispiel eine zentrale Marktgeschichte oder Vermarktungsstruktur von Seiten der Landwirte oder der Molkereien aufbauen, dann heißt es von den Einzelhändlern, ja, aber das ist ja kartellrechtlich gar nicht zulässig, dass ihr euch da unter den Molkereien über die Preise absprecht.
Genau, vielleicht sollte man das denn Einkaufsgenossenschaft nennen, weil dann wird es bei Edeka schon schwierig dagegen.
Verkaufsgenossenschaft.
Ja, Verkaufsgenossenschaft oder so, genau. Ja. Aber naja, man kann es ja auch erstmal einkaufen, um es dann weiter zu verkaufen. Dann ist ja dann nur noch ein Ansprechpartner da, bei dem die Edeka einkaufen kann.
Ja, das ist dann ja wahrscheinlich auch wieder diese kartellrechtliche Marktmacht, die dann auf einmal wahrscheinlich gar nicht mehr so gerne gesehen wird.
Also nochmal, um auf das zu kommen, was du am Anfang gesagt hast, dass die sich abgesprochen haben, dass die Butter 99 Cent kostet.
Habe ich so nie behauptet.
Nein. Man hört ja manchmal selektiv. Liegt auch im Alter vielleicht.
Ja, ich will jetzt nur nicht irgendwie, dass wir hier verklagt werden von Edeka, weil wir irgendwas behauptet haben, was nicht stimmt.
Gehen wir nochmal wieder zurück in den Agrardialog. Also ich erinnere mich, es war mitten im Agrardialog, als Aldi auf einmal rauskam mit dem Haltungswechsel. Wir stellen um auf Haltungsstufe 3 und 4. Wir gehen weg von Haltungsstufe 1 und 2. Von 1 waren wir ja sowieso weitgehend weg, aber wir gehen hoch auf Haltungsstufe 3 und 4. Natürlich erstmal nur für frische Produkte, wo wir auch alle wissen, dass das gerade bei Aldi und Lidl jetzt nicht so die Marken sind, die da breit in den Regalen liegen, sondern sehr eher gering der Anteil. Aber man hat erstmal was mit Macht in den Raum gestellt, mit einer großen Presseaufarbeitung, was nicht, glaube ich, nicht abgesprochen war, sondern was die anderen relativ schnell, weil das auch eine Zeit war, in die es passte, in Zugzwang gebracht hat. Und ich glaube, dass günstige Butter nach diesem High in den Butterpreisen, das wir ja nun wirklich hatten, die war ja extrem teuer mit 3,69 € oder sowas, war das natürlich auch was gut in die Zeit passte. Und wenn einer dann runtergeht und sagt, Mensch, wir reduzieren jetzt Butter erstmal dauerhaft auf 99 Cent, dann haben die anderen ein Problem. Und Markt funktioniert bei denen ja immer, das habe ich ja nun gelernt im Agrardialog, man muss Produkte anbieten, die die Leute in den Markt locken, weil dann kaufen sie den Rest auch irgendwann da. Also dann nehmen sie erstmal nur noch das mit und das mit, weil sie feststellen, das kostet hier bei Aldi ja auch, was weiß ich, Duplo kostet hier ja auch nur 5,39 wie bei Edeka. So, und dann kann ich es auch hier kaufen. Aber dafür habe ich ja meine Butter von 99 Cent. Also ich glaube, so funktioniert der ganze Kram. Also ich glaube, das ist gar nicht Absprache, aber das funktioniert natürlich auch nur so gut, weil es halt nur noch so wenig sind. Weil wenn einer mit jetzt mal einfach gesagt, mit einem Viertel des Marktes auf einmal mit so einem Schritt vorangeht und vielleicht aus seinem ein Viertel auf einmal ein Drittel machen könnte und die anderen alle ein bisschen was verlieren, ja, dann ziehen die anderen ganz schnell nach, weil es eben nur noch so wenig sind. Ich glaube, dass das deswegen relativ gut funktioniert, dieses System.
Also haben wir noch zu viele Bauern.
Naja, dann könnte man natürlich auch sagen, wir haben bei
oder zu Aldi, viele Molkereien.
Wir haben bei Aldi zu viele Lebensmittelläden. Das ist es ja nicht. Also die haben ja auch ganz viele Läden in der Fläche. Ich glaube, dass wir die Produzenten in der Fläche brauchen. Aber ich glaube, wir brauchen tatsächlich markttechnisch ein anderes Auftreten denen gegenüber. Vielleicht auch über eine Konzentration. Deswegen sagte ich vorhin schon mal Einkaufsgemeinschaften, über eine Einkaufsgemeinschaft, die bei den Bauern einkauft und dann vermarktet. Nur weil die sagen, das ist kartellrechtlich problematisch, muss es das ja nicht sein. Die können ja viel sagen, wenn der Tag lang ist.
Weil der Wirtschaftsminister gesagt hat, dass die Kooperation mit oder die Übernahme von Tengelmann genau. kein kartellrechtliches Risiko darstellt.
Richtig. Aber es ist natürlich, schwierig, ne? Das wird schwierig. Weil ich glaube, die Politik hat auch eher ein Interesse an dieser Gewichtung, wie sie heute ist. Also 4 Lebensmitteleinzelhändler, relativ viele Bauern, die, ich sag mal, relativ unorganisiert sind, was so ihre Marktmacht angeht. Mhm. Weil dadurch haben sie natürlich immer so ein gewisses Gegengewicht zu Preissteigerung. Also damit hält man natürlich die Preise runter. Und wir wissen ja alle, erklärtes Ziel der Politik ist ja Brot und Spiele. Also Brot günstig und möglichst viel Geld für Spiele, damit möglichst viel Geld irgendwo in andere Bereiche der Wirtschaft fließen kann. Ne? Weil die paar Bauern.
Hm? Ja, wäre die Frage, ob man die Molkereien zum Beispiel so organisiert kriegt, dass die rangehen an so eine Geschichte. Oder ob die sagen, ja, nee, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und weil das ist ja auch ein Problem, dass du halt immer irgendwo einen Meieristen hast, der sagt, oh, ich kann die Milch auch für 99 Cent oder für 1 € oder die Butter für 99 Cent produzieren.
Naja, aber du bist ja nun gerade in einem Meiereiverbund, sagen wir es mal so, mit Milram und Ala, das neue Konstrukt, was da entstanden ist, die ja schon relativ groß sind und auch ziemlich viel Marktanteile haben. Ich glaube, wenn die irgendwann mal sagen, Moment, zu den Kursen liefern wir nicht mehr. Ich weiß nicht, was passiert dann? Werden die dann ausgelistet?
Im ersten Step ja, aber das muss natürlich auch irgendjemand kompensieren können, ne?
Naja, ich meine, wir wissen alle, dass Mars und Snickers und wie sie alle hießen, waren auch mal ausgelistet bei den Einzelhändlern, weil die auch keinen Bock hatten, das Zeug so teuer einzukaufen. Und wie ich eben schon sagte, Duplo kostet heute 5,39 €. Das hat vor Corona, glaube ich, mal 2,99 € gekostet, so eine 18er Packung. Wird auch alles weiterverkauft. Ja. Die werden dann mal kurz rausgeschmissen, weil viel zu teuer. Selbst Milka hatte man mal rausgeschmissen. Also das ist... Ne? Oder irgendwelche Waschmittel. Ariel war dann bei Edeka auch mal nicht mehr zu kriegen, weil das auf einmal zu teuer war. Gibt es heute auch alles wieder. Also das kommt ja alles wieder, diese Auslisterei. Man weiß ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn ich Milram-Käse kaufe, dann kaufe ich Milram-Käse. Den will ich nicht irgendwie leer da mal oder irgendwas. Ich mache jetzt hier reichlich Schleichwerbung, ich weiß.
Also wir müssen in die Caption hereinschreiben, Dauerwerbesendung.
Dauerwerbesendung, also. Genau. Das steht nachher oben drin. Nein, aber es geht jetzt ja grundsätzlich um den Inhalt. Ne? Und ich glaube, dass der Mensch, wenn er sich an ein Produkt gewöhnt hat, dass er sich auch schwer tut zu wechseln. Da muss schon ein gewaltiger Preisunterschied auf einmal da sein und die Qualität muss irgendwie gefühlt dann auch ähnlich sein. Und einfach mal zu sagen, ich schmeiß jetzt die Produkte einer Molkerei, gerade wenn es so eine große ist, weil das ist ja, wenn ich mir mal so die Kühlregale angucke, wie viel Anteil da von Ala so in so einem Regal drin ist, eben auch mit diesen ganzen Müllraumprodukten, die jetzt ja, was ja alles zusammengehört, wenn das auf einmal alles rausfällt, dann ist bei Edeka die Hälfte vom Regal leer.
Ja, wie gesagt, ich glaube kurzfristig, um sie zu ärgern schon, das muss so ein Konzern dann aber auch vielleicht mal aushalten oder so, ja, so eine Molkerei. Und die müssen halt jemanden finden, der es kompensiert. Aber der größte Markt sind halt auch die Handelsmarken, ne? Also das ist jetzt nicht der Milram-Käse, ist zwar ein wahnsinnig gut verkaufter, ich glaube sogar der meistverkaufte Käse außerhalb der Handelsmarken, aber die Handelsmarken liegen halt drüber. Und da siehst du halt nicht, wo es herkommt, ne? Das ist da steht dann Aldi oder ich weiß nicht, wie deren Handelsmarken heißen. Und von welcher Molkerei das Produkt nachher kommt, ist letzten Endes total zweitrangig und siehst du auf den ersten Step gar nicht. Aber das ist tatsächlich ja das, was am meisten an Produkten geht, was du so in anderen Ländern auch gar nicht unbedingt siehst. In anderen Ländern hast du ein ganz anderes Markenbewusstsein für Lebensmittel als in Deutschland. Das ist tatsächlich so ein relativ deutsches Phänomen, dass wir hier halt Handelsmarken haben von den großen Handelshäusern, womit sie die Marken der einzelnen Unternehmen ja komplett ausstechen können.
Das ist natürlich eine Mentalitätsfrage, ne? Ich sag mal, ich glaube, dass wir so nach dem Krieg, so die Elterngeneration, so dieser ganze...
Jetzt kommt's.
Naja, aber am Ende ist es doch so, dass ich glaube, dass Essen bei uns eine total untergeordnete Rolle spielt. Also wir haben wirklich so dieser Wiederaufbau, Wirtschaftswunder und so weiter, da war irgendwie Arbeiten, da stand irgendwie alles im Mittelpunkt. Und ja, klar, drei geregelte Mahlzeiten irgendwie am Tag, ja, war irgendwie wichtig. Und gab bestimmt das ein oder andere Produkt, was irgendwie so dazugehörte. Karo Kaffee, frag mich nicht, keine Ahnung was.
Ich bleib dabei.
Ich muss ja möglichst breit streuen, damit ich jetzt hier auch ganz viele Produkte mit untergebracht habe. Nein, aber und andere Länder, so Frankreich, da ist Essen immer zelebriert worden. Und da hat man immer auch einen Wert auf eine Qualität gelegt. Und da gehörte das irgendwie, da ist das auch ein Stück weit Lebensgefühl. Und das ist es bei uns so in der Form ja nie gewesen. Und deswegen sind die da, glaube ich, anders davor. Und hier war irgendwie so, ja, irgendwie müssen wir noch in Urlaub. Und naja, dann reichen auch die Produkte von Gut und Günstig oder Ja oder was auch immer. Das ist, glaube ich, auch ein Stück weit eine Mentalitätsfrage.
Ja, das war jetzt ein gewaltiger Abriss, den wir hier gemacht haben.
Nein, es hat wirklich Spaß gemacht. Draußen scheint die Sonne und ab übermorgen kommt der Sommer.
Der Winter ist vorbei.
Von daher freuen wir uns doch alle, dass es jetzt wieder richtig losgeht und wir dann mal richtig durchstarten. Ja, hat Spaß gemacht, Thomas. War interessant. Vielen Dank.
Tja, ich habe zu danken, Tilo. Danke auch Tore an der Technik. Danke an den Bauernverband, dass wir hier zu Gast sein durften. Ja. Danke an unsere Sponsoren New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik, die uns die Möglichkeit geben, das zu machen, was wir hier machen. Und danke euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.